Heute geht es um den Neuanfang. Wir stehen ja immer noch am Anfang des Jahres. Erster, zweiter Gottesdienst im 2024 heute. Und es ist immer auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen für eine persönliche Standortbestimmung. Wo stehe ich? Was ist gut? Wo möchte ich hin? Mit Gottes Hilfe, notabene. Sollte ich etwas ändern? Was möchte Gott in meinem Leben ändern? Und wo und wie sollte ich einen Neuanfang wagen? Dem allem möchte ich heute nachgehen und wie immer natürlich mit Blick in die Bibel, was die Bibel dazu sagt, denn dort, erstens finden wir dort oder auch dort oder gerade dort viele Neuanfänge. Und zweitens soll das Wort Gottes ja auch unser persönlicher Kompass und unser unfehlbares Navi sein. Und bevor wir jetzt in das Thema hineingehen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir heute zusammen sein dürfen, Herr, dich loben und preisen dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr, und bitte sei du mit uns, öffne du unsere Ohren, Herr, zeig du uns auch vielleicht in unserem Leben, wo wir stehen, wie du uns siehst, was du für uns geplant hast, wo du einen Neuanfang mit uns machen möchtest, auch mit der Gemeinde, Herr, und zeig uns, was dein Wille ist und schenke es auch, dass wir deinen Willen auch erkennen können, Herr, und das auch machen können, was du für uns vorhast, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Der allererste Neuanfang, den wir in der Bibel finden, steht gleich im ersten Vers der Heiligen Schrift, kurz und bündig. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott, wann Gott Himmel und Erde erschaffen hat, das wissen wir nicht, das steht nicht. Es steht einfach im Anfang, ein Anfang, mit dem die Schöpfung, die Zeit, etwas völlig Neues beginnt. Und dann immer dieser Anfang auch war, Gott war schon vor ihm da, denn er war ja der Schöpfer. Wir wissen auch nicht, was vorher war, also eigentlich vor dem Anfang, und eigentlich war ja noch nichts da, bevor Gott Himmel und Erde erschaffen hatte. Das war der Beginn der Materie. Aber für uns Menschen, oder zumindest für mich mit meinen eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten, ist ein Nichts etwas, was man sich fast nicht vorstellen kann, genauso wenig wie die Unendlichkeit, ich mir vorstellen kann. Jedenfalls, das wissen wir, ist mit der Schöpfung etwas völlig Neues entstanden. Und im Vergleich zur Schöpfung kommen uns vielleicht alle anderen Neuanfänge, zum Beispiel jene in unserem Leben, als gering und völlig unbedeutend vor. Das sind sie aber nicht, wie wir noch sehen werden. Und bevor es zu einem Neuanfang kommen kann, muss zuerst etwas Bisheriges zu Ende gehen. Insofern schildert der eben gesehene Vers da im 1. Mose 1,1 keinen Neuanfang, sondern markiert einen Anfang, bei dem Gott aber etwas völlig Neues erschaffen hat. Von dieser höchstmöglichen Ebene der Schöpfung, der Erschaffung von Himmel und Erde, komme ich jetzt auf eine viel, viel niedrige persönliche Ebene. Vor gut 3 Jahren gab es in meinem Leben mit der Pensionierung auch einen kleinen Neuanfang. Und das bisherige Arbeitsleben ist eben zu Ende gegangen und ein neuer Lebensabschnitt begann. Das haben viele von euch ja auch schon erleben dürfen. Der wichtigste Neuanfang durfte ich aber 2014 erleben, denn damals bin ich zum Glauben gekommen und wurde etwas später auch getauft. Dieser Neuanfang ist für die Menschheit wahrlich unbedeutend, für mich war das aber der große Einschnitt in meinem Leben. Es ist eigentlich genau das Umgekehrte von dem, was Neil Armstrong gesagt hatte, die berühmten Worte, als er als erster Mensch den Mond betrat. Er sagte damals am 21. Juli 1969, ist auch schon ein paar Tage her, dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Und zum Glauben zu kommen, ist eben genau das Umgekehrte aus individueller Sicht betrachtet. Im 2. Korintherbrief beschreibt Paulus die Bedeutung eines solchen ganz persönlichen Neuanfangs mit den folgenden Worten. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist gemeint, wenn Paulus schreibt, ist jemand in Christus? Wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus unser Leben übergeben und anvertraut haben, dann sind wir in ihm und er in uns. Dann sind wir mit ihm aufs Engste verbunden. Und dann ist eben etwas Bisheriges abgeschlossen und etwas Neues hat begonnen, weil uns diese Verbindung völlig verändert, eben etwas Neues entsteht. Aber neue Schöpfung heißt ja nicht, dass wir dann irgendwie plötzlich anders aussehen, größer oder kleiner werden, andere Haarfarbe bekommen, höchstens dann später durch das Alter. Nein, das heißt es natürlich nicht. Vielmehr ist das ein Einschnitt im Leben eines Menschen. Wenn er anfängt, an Jesus zu glauben, dann verändert sich sein Leben grundlegend. Und etwas kommt eben zu einem Ende und etwas Neues beginnt. Siehe, es ist alles neu geworden, schreibt Paulus. Es ist die Gewissheit, ich werde geliebt und ich muss nicht ständig um Anerkennung und Liebe kämpfen und mir diese gar erkaufen wollen, was ja ohnehin unmöglich ist. Und ich muss nicht, weiß ich was, alles leisten, um von Gott angenommen zu werden. Seine Gnade allein genügt. Und er liebt mich bedingungslos, so sehr sogar, dass er sogar sein Leben für uns hingegeben hat. Damit hat er mich erlöst und zu einem Kind Gottes gemacht. Das ist neu geworden. Und neu sind auch die Maßstäbe, die dann für unser Leben gelten sollen. Zum Leben in der Nachfolge passt kein Egoismus, weil es nur drei Menschen auf der Welt gibt, nämlich I, me and myself. Da kann ich nicht ständig um mich selbst herumkreisen, mich selbst in den Mittelpunkt stellen und zum Maß aller Dinge machen, nach dem Motto My way or no way. Zu dem neuen Leben passt auch kein Hass, keine Vergeltung. Der Maßstab ist nun Jesus und sein Wort. Daran sollen wir uns orientieren und versuchen, das auch im alltäglichen Leben umzusetzen, seinen Nächsten zu lieben wie wir uns selbst lieben. Nach einem solchen Neuanfang spielt eben die Liebe, die Agape, eine ganz besondere Rolle. Und ich möchte noch einmal die Jahreslosung 2024, über die Gerd letzten Sonntag gepredigt hat, diesen Vers noch einmal uns in Erinnerung bringen. Aus dem 1. Korintherbrief 16, Vers 14. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Es ist so einfach vorgelesen, ein so kurzer, prägnanter Satz, aber so schwierig, das dann im alltäglichen Leben auch umzusetzen. Der Glaube an Jesus verändert, aber auch als Nachfolger sind wir natürlich längst nicht perfekt und vollkommen. Aber wir können dafür beten und bitten und danken, dass er uns vergibt und uns immer mehr so verändert, dass durch unser Leben und unser Lebensstil für andere erkennbar wird, dass wir zu ihm gehören, dass sie merken, dass bei uns etwas anders ist, dass wir wirklich eine neue Schöpfung sind, wie es Paulus in dem Vers, den wir gesehen haben, formuliert hat. Und Paulus ist dann auch eines der bekanntesten Beispiele in der Bibel für einen Neuanfang. So bekannt, dass selbst Nichtchristen die Redewendung von Saulus zu Paulus verstehen. Sein Neuanfang, so verstehe ich es zumindest, war alles andere als freiwillig. Es war nicht so wie zum Beispiel bei jemandem, der stark übergewichtig ist und deshalb schon gesundheitliche Probleme hat und dann irgendeinmal an den Punkt kommt, wo er sagt, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt unbedingt abnehmen, ich muss die Ernährung ändern, ich muss mich mehr bewegen. Das wäre dann ein freiwilliger Neuanfang, quasi aufgrund eines Erkenntnisgewinns, nämlich, dass es so nicht weitergehen kann. Saulus hingegen bekehrt sich nicht, sondern er wird bekehrt. Er hat gar kein Bedürfnis, sich neu zu orientieren. Er ist nicht auf der Suche, höchstens nach Christen, sondern er scheint mit seinem Leben ganz zufrieden zu sein. Und er ist ja ein angesehener und erfolgreicher jüdischer Pharisäer. Das Einzige, was er sich gerade wünscht, vielleicht eine Interpretation meinerseits jetzt, war, dass Gott ihm hilft, möglichst viele Christen in Damaskus zu finden und sie ins Gefängnis zu bringen. Saulus sah es offenbar geradezu als seine Pflicht an, sich mit aller Kraft dieser Aufgabe anzunehmen. Nun wissen wir, dass Jesus dann dem Saulus auf dem Weg nach Damaskus eben erschienen ist und bei ihm dann diesen kompletten Neuanfang bewirkt hat. Saulus fragt Jesus in Apostelgeschichte 9, Vers 6, nachdem er ihm erschienen war und er da irgendwie am Boden kauerte oder lag, was er denn nun tun solle. Eigentlich keine schlechte Frage, das können wir auch uns jeden Morgen wieder fragen. Herr, was möchtest du, was ich heute tun soll? Jesus gibt ihm eine ganz klare, wenn auch sehr kurze Antwort. Steh auf und geh in die Stadt hinein. Sonst sagt er ihm nichts. Und dies ist oft die Art und Weise, wie Gott uns seine Führung zeigt in unserem Leben. Er leitet einen Schritt nach dem anderen, anstatt uns gleich alle Einzelheiten des ganzen Plans, den er ja schon kennt, auf einmal darzulegen. Wenn wir ihm aber vertrauen, dann können wir getrost sein, dass all die einzelnen kleineren und größeren Schritte zusammenpassen wie Puzzlesteine und wir im Nachhinein nur über das Ergebnis staunen können und dankbar sein dürfen. Und wenn der Vers 17 aus dem 2. Korintherbrief, ich zeige ihn nochmal, auf irgendjemand zutrifft, dann sicher auf den Autor Paulus selbst. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das hat bei ihm sicher in einem unglaublichen Maße ja zugetroffen, und zwar von jetzt auf gleich. Als Paulus durch dieses Eingreifen von Jesus Christ geworden war, da hat er dann später selbst wie kaum ein anderer dazu beigetragen, dass die Botschaft von Gottes Sohn bekannt gemacht wurde. Und er wurde ein mutiger und unerschrockener Zeuge für Jesus und hat ja auch extrem darunter dann, unter seinem Namenswillen, hat er dann wirklich leiden müssen und viel durchmachen müssen, aber er hat nie aufgehört, Gottes Auftrag treu zu erfüllen und hat sich dafür eingesetzt, dass die Menschen die Liebe Jesus von Jesus erfahren können und ihm nachfolgen. Ich möchte nun zu einem ganz anderen Neuanfang kommen, der nicht auf persönlicher Ebene liegt, sondern der ein Teil von Gottes Heilplan für sein Volk darstellt. Ich stelle nämlich die Ablösung des Alten durch den neuen Bund. In Jeremia 31, in den Versen 31 bis 34, kündet der Herr diesen neuen Bund bereits an. Und diese Stelle in Jeremia ist die einzige im Alten Testament, wo der neue Bund als solcher erwähnt wird. Ich möchte diese vier Verse vorlesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben, an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Die Parteien dieses Bundes sind der Herr, das Haus Israel und das Haus Juda. Das lesen wir ja im ersten dieser vier Verse. Und deshalb wird der neue Bund wie der alte Bund mit dem auserwählten irdischen Volk Gottes geschlossen. Es kann nicht mit der Gemeinde geschlossen werden, weil es keinen früheren alten Bund gab, der mit der Gemeinde geschlossen wurde und weil es die Gemeinde im Alten Testament ja ohnehin noch gar nicht gab. Und dieser Bund ist noch nicht abgeschlossen, kann es auch nicht, solange die Juden als Volk noch nicht zu Gott, zu ihrem Messias, Jesus Christus, umgekehrt sind. Denn noch heute ist die Decke vor den Augen der Masse des jüdischen Volkes, so wie es im Römer 11 wir nachlesen können. Wenn Israel durch die große Trübsal geläutet, also bekehrt und wiedergeboren sein wird, sind die Voraussetzungen für das Bündnis gegeben. Das Gesetz wird dann im Innern ihrer Herzen sein. In Zacharia 12,10 lesen wir Folgendes. Aber über das Haus und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Wir lesen hier von der Zeit, wo Israel als Volk, aber auch alle ganz persönlich, vor einem gewaltigen Neuanfang stehen. Die Zeit, wo sie Jesus als ihren Messias erkennen. Im Vers davor, also im Vers 9, steht, dass Gott die Nationen zerschmettern wird, die gegen Jerusalem heranziehen. Auf diesen Neuanfang warten wir als in den edlen Olivenbaum eingepfropfte sehnlichst, denn das muss ja geschehen, bevor Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird. Zum Schluss möchte ich wieder einen Sprung von dieser hohen Ebene der Heilsgeschichte zu unseren persönlichen Neuanfängen machen und fragen, wann denn der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Beispiel Gott in mein Leben einzuladen, mich nach ihm auszustrecken oder vermehrt wieder auszustrecken? Für viele Menschen scheint dieser richtige Zeitpunkt leider nie zu kommen. Es gibt immer etwas, was zuerst noch erledigt werden muss, oder man scheint einfach keine Zeit und nicht die nötige Ruhe zu finden, oder es geht einem vielleicht zu gut, ist im Alltag Stress, was zum Teil ja auch verständlich ist. Aber Gott ist ja nur ein Gebet weit entfernt und er möchte uns gerade das, was uns bedrückt und beschäftigt und was uns Stress bereitet, von uns nehmen. Er möchte, dass wir all diese Lasten bei ihm deponieren. Manchmal kommen mir die Menschen so vor wie die beiden Holzfäller im Wald, die mühsam von Hand mit der Säge Bäume fällen. Da kommt ein Dritter hinzu und wollte ihnen zeigen, wie sie es schneller und bequemer machen könnten. Doch sie winken ab, fühlen sich sogar gestört und sagen, wir haben keine Zeit. Du siehst ja, wir sind am Sägen. Nun, dieser dritte Mann wollte ihnen eine Motorsäge vorführen. Und wahrscheinlich lebten die beiden nach den Grundsätzen, die weit verbreitet sind und geradezu ein Garant dafür, dass sie, also Garant zur Verhinderung von Neuanfängen. Diese drei Grundsätze sind, das haben wir ja schon immer so gemacht. Der zweite ist, das haben wir noch nie so gemacht. Und der dritte ist, da könnte ja jeder kommen, selbst wenn er mit einer Motorsäge daherkommt. Das sind die drei besten Gründe dafür, sicher nie einen Neuanfang zu wagen und sicher nie die vermeintliche Komfortzone verlassen zu müssen. Viele Menschen lassen sich leider von der Angst zu scheiden viel stärker beeinflussen als von der Freude oder der Lust oder die Chance oder der Chance auf etwas Neues. Lieber bei etwas bleiben, das vielleicht unbefriedigend ist, das ich aber kenne, als in unbekannte Gefilde aufzubrechen. Der Misserfolg, das Scheitern wirkt offenbar extrem abschreckend. Aber beim Neuanfang in meinem Leben hin zu Jesus gibt es kein Scheitern und keine Misserfolge. Hört man Zeugnisse von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, so ist es oftmals sogar umgekehrt so, dass Misserfolge, Scheitern, noch viel Schlimmeres, den Ausgangspunkt für ihren Neuanfang darstellten. Menschen, die ihre Komfortzone nicht freiwillig verlassen haben, sondern die vielmehr aus ihr herausgeworfen wurden, oftmals enttäuscht von Menschen und von dem, was sie ihnen angetan haben. Menschen, deren letzte Hoffnung Gott ist. Gott, wenn es dich gibt, so komm bitte in mein Leben und übernimm du die Führung, übernimm du das Kommando. Und diese Menschen erleben dann Gott ganz persönlich in ihrem eigenen Leben, zum Teil auf unglaubliche Art und Weise. Und sie erleben auch, dass es für eine Umkehr, für einen Neuanfang mit Gott nie zu spät ist. Auf die Frage von Petrus, was denn ihr Lohn sei, also der Jünger, dass sie alles verlassen hätten und ihm nachgefolgt seien, antwortet Jesus, und zwar in Matthäus 19, 28 bis 30. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Halleluja. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Der zukünftige Lohn für alle Gläubigen ist das ewige Leben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, für alles, was ihr seinetwegen aufgibt, werdet ihr belohnt worden. Aber seid vorsichtig, dass ihr euch nicht durch selbstsüchtige Betrachtungen lenken lässt. In diesem Fall werden nämlich viele Erste Letzte und Letzte Erste sein. Und gleich im Anschluss an diese Stelle hier folgt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, anhand dessen dies Jesus noch veranschaulicht. Der beste Neuanfang, den wir alle erleben können, ereignet sich also, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen und zu einer neuen Schöpfung werden, wie es eben Paulus ja geschrieben hat. Die daraus resultierende Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel zu einem komplett neuen Leben. Und es spielt auch keine Rolle, ob wir unser Leben mit Gott gerade erst begonnen haben oder ob das vor Jahren oder sogar Jahrzehnten schon passiert ist. Unabhängig davon, wie lange dieser Neubeginn zurückliegt, müssen wir uns eines bewusst sein. Der Neubeginn ist ein Zeitpunkt, ein Chronos. Und das Leben mit Jesus, ihm immer ähnlicher zu werden, ist ein Prozess, der Zeit braucht und auch nie aufhört. Wir lernen, machen Glaubensschritte, vielleicht manchmal sogar Glaubensrückschritte. Einen Schritt nach dem anderen, so wie ein kleines Kind, das gerade zu laufen beginnt und dann sich freut, dass es laufen kann, zwei, drei Schritte, und dann fällt es um, aber es steht sofort wieder auf und macht weiter, bis es eben dann wirklich das Laufen erlernt hat. Das Gleiche gilt für uns und unser Leben im Glauben. Das Glaubensleben ist eben ein Prozess, der mit der Bekehrung begonnen hat, aber eben zu unseren Lebzeiten nie aufhören wird. Ich habe einen Artikel von Joyce Meyer gelesen, in dem sie 10 Punkte aufführt, die uns helfen können, die lebensverändernden Prinzipien der Bibel in unserem Leben anzuwenden, eben im Sinne eines Prozesses. Dabei spielt es eben auch keine Rolle, wie lange der Neubeginn zurückliegt. Die 10 Punkte als praktische Schritte sind folgende. Könnt ihr selber lesen. Ist vielleicht jetzt nichts extrem Überraschendes dabei, aber ich finde es wirklich gut als Checkliste für unser tägliches Leben. Vergib denen, die dich verletzt haben. Das ist eigentlich die, wenn man so sagen kann, die Grundlage überhaupt des Evangeliums, ist ja die Vergebung. Jesus ist gestorben zur Vergebung unserer Sünden, und so sollen auch wir anderen vergeben. Das beten wir auch im Unser Vater, steht ja das auch. Lass die Fehler deiner Vergangenheit los. Wir haben alle Fehler gemacht, aber wir sollen sie loslassen, weil sie sind passiert. Sie sind vergeben und wir können das nicht mehr rückgängig machen, was wir einmal falsch gemacht haben. Das können wir sie loslassen. Und etwas, was viele, der Punkt 3, irgendwie, was man viel zu wenig beachtet, dass wir nämlich durch die Stärke von Gott leben sollen, nicht durch unsere eigene Stärke uns durchs Leben schlagen sollen. Punkt 4 ist ein bisschen ähnlich wie Punkt 2 oder auch hat auch mit Punkt 1 zu tun. Verharre nicht in schmerzhaften Erinnerungen. Wir haben wahrscheinlich alle mehr oder weniger Erinnerungen an früher, die nicht angenehm sind, aber sie sind passiert. Wir können sie nicht mehr, auch das nicht mehr rückgängig machen, aber wir sollen nicht, dass wir quasi uns in einem Kreis drehen und immer wieder darauf zurückkommen. Und der 5. Punkt, den sie da aufführt, ist: Vertraue Gottes Zeitplan. Ist das, was ich vorher auch erwähnt habe, dass Gott uns in Schritten, kleinen Schritten führt, dass wir eben nicht das Ganze auf einmal sehen, sondern nur Schritt für Schritt. Und wir dürfen auch Gott völlig vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat. Und man sagt ein bisschen salopp, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Es ist manchmal nicht einfach, den Punkt 5 dann auch so zu leben. Und wir sollen täglich erwarten, dass Gott in unserem Leben eben handelt. Das ist, glaube ich, auch ein einfacher Punkt. Und wir sollen uns nicht durch die negative Einstellung von anderen Menschen von Gott abbringen lassen. Achter Punkt, ist auch für viele wahrscheinlich schwierig, lebe, um Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Wir wollen halt oft anderen Menschen irgendwie gefallen und vergessen dann vielleicht, uns zu überlegen, ob das eigentlich auch Gott gefallen könnte. Und man sagt ja allen Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Also ist eigentlich der achte Punkt sowieso irgendwie, den Menschen zu gefallen, sowieso eigentlich sinnlos. Und der neunte Punkt ist wieder wichtig, unterschätze nicht den Wert kleiner Schritte und kleiner Anfänge. Es ist eben nicht plötzlich das ganze Puzzle da, sondern es ist Schritt für Schritt und am Anfang erkennt man noch nicht mal etwas, aber am Schluss kann man das Ganze überblicken. Und das wie das kleine Kind, das ich erwähnt habe, Punkt 10, gibt niemals auf. Und ich habe die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang? Ich habe vor langer Zeit einmal, glaube ich, ein Video gesehen, es war ein Video, da hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, gesagt und hat sogar noch den Ort angegeben, wo und wann man einen Neuanfang machen soll. Und sie hat gesagt, here and now, also hier und jetzt und nicht irgendwie da drüben, dann irgendeinmal, wenn ich noch zuerst das und erledigt habe, sondern here and now ist die Zeit für einen Neuanfang. Amen.